Kål. Hoffnung. Genau. Wenn man von Hoffnung redet, dann redet man natürlich von immer so dem Gedanke, da ist noch was. Ihr kennt sicher den Begriff, an dem ist Hopf und Malz verloren, oder? Für den haben wir einfach keine Hoffnung mehr. So ganz bittere Sache. Wie können wir das auf Deutsch sagen? Für den haben wir keine Hoffnung mehr. Genau. Wir sehen für ihn kein Morgen. Okay? Es ist doch eine Qualität von jetzt, dass ich ein Morgen habe, oder? Stellt euch vor, kein Morgen. Das wäre tatsächlich hoffnungslos. Hoffnung hat immer mit der Situation zu tun, in der ich gerade stehe. Ganz einfach, hier bin ich. Sagt jemand zu mir, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist gar nicht so positiv gemeint, oder? Das ist so eine Frustaussage. Der kämpft so ganz bis. Normal ist ja Hoffnung sehr positiv besetzt, dass jemand sagt, okay, der hat einen Morgen, der freut sich auf das Morgen. Er lebt auf was zu, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Da sagt einfach mitleidig über jemand anderes, da gibt's nimmer. Für den gibt's nichts mehr. Oder schön, da ist eine Frau in guter Hoffnung. Sagt man heute gar nicht mehr so richtig. Also eine Frau ist schwanger, die erwartet ein Kind. Jemand ist in guter Hoffnung, oder? Also manche Leute bringen das zum Tanzen und zum Feiern. Das ist richtig schön. Das sollst du dir besser keine Hoffnungen machen. Okay. Spar dir das. Okay, das geht nicht in Erfüllung. Da steckt eine ganze Menge Unsicherheit drin. Aber das Schöne ist, es besteht noch Hoffnung. Okay? Also jetzt mal ganz grundsätzlich. Hoffnung hat immer mit Zeit zu tun. Okay? Also hier stehe ich und es ist noch weg. Zeitlich gesehen, nicht örtlich. Manchmal kann es auch örtlich sein, aber im Grunde, da ist was irgendwo ganz weit weg und ich stehe irgendwo, ich lebe irgendwo auf das zu. Was wäre das Gegenteil von Hoffnung? Das ist ein anderes Wort. Sowas wie Verzweiflung? Es trifft es wahrscheinlich. Verzweiflung, da weiß jemand nicht mehr aus noch ein, weil er sagt, was mich erwartet, das nimmt keinen guten Ausgang. Oder? Also da komme ich nicht mehr klar. Hab's aber noch nicht ganz. Also verzweifeln, da steht so, da steckt das Wort Zweifel drin. Der Zweifel an der guten Zukunft. Also da hat jemand wirklich, wirklich Angst vor dem, was morgen kommt. Und es gäbe in der Geschichte genügend Geschichten, die so ausgehen. Ich habe die Geschichte von Viktor Frankl gelesen, der Psychologe, der im KZ war, und versucht, auf eine psychologische Art zu beschreiben, wie es Menschen geht, denen die Gaskammern drohen. Eine fürchterliche Sache. Also ein Buch lesenswert, ganz sicher lebenswert. Also Hoffnung hat aber natürlich viel mehr und das Positive eine Zuversicht zu tun, mit Zuversicht zu tun, nämlich auf irgendwas. Oder sagt jemand, ich habe die Hoffnung, dass ich den Führerschein krieg. Oder ich habe die Hoffnung, dass ich die Prüfung schaffe. Ich habe die Hoffnung, dass wenn mein Papa Auto kauft. Ich weiß, also es gibt ja 100.000, manche sind auch immateriell. Ich habe die Hoffnung, dass ich bei den Menschen was wendet, wenn man mit Menschen zu tun hat, wird Hoffnung ganz oft immateriell. Da geht es dann um, dass Menschen sagen, sie richten sich auf was aus, sie meiden was, ohne dass man was sagt, man hofft einfach. Es ist unheimlich schwierig, da Hoffnung zu lernen, nicht reden zu können. Reden können wir immer. Aber ganz einfach still zu hoffen und zu sagen, das möchte ich. Aber jetzt nochmal ganz nüchtern gesehen, Hoffnung, ohne das Ziel wirklich zu sehen, ist wirkliche Hoffnung. So drückt es im Grunde Paulus aus. Okay? Hoffnung hat ja nichts damit zu tun, wenn ich es in Händen halte. Wenn ich es sicher habe, dann ist keine Hoffnung mehr, sondern dann weiß ich, okay, das haben wir unterschrieben, da haben wir dafür bezahlt, das wird, dann ist keine Hoffnung mehr. Und jetzt möchte ich euch mal so einen Hoffnungsvers vorstellen aus Römer 8, 24 und 25. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf, sagt es zusammen, Hoffnung. Okay? Ihr bekommt es hier oft in der Gemeinde erklärt, du bist gerettet, wenn du dein Leben Jesus geschenkt hast, aber du hast es noch nicht wirklich, war schon mal jemand dort? Ich noch nicht. Ich habe nur so ein kleines Fenster bei mir auf dem Schreibtisch liegen oder gerade auf meinem Notenständer. Nämlich die Bibel, die mir das aufmacht, ein kleines Spalt, und ich darf so einen Blick reinwerfen. Aber es ist wie wenn ich an einem Haus vorbeifahre und da sehe ich ein offenes Fenster. Da sehe ich meistens, wenn man ein bisschen drunter ist, sieht man das Bücherregal. Aber wie es auf dem Boden aussieht, sieht man nicht, es ist ja viel zu hoch. Also in Mündig so eine wunderschöne Wohnung. Da kann man, dritter Stock oben, so eine offene Galerie oben, alles voll mit Büchergeländer, dann die ganze Büchergalerie und ich vermute mal unten ein schönes Wohnzimmer. Wer ein neues Buch geht, einfach die Treppe hoch. Also so stelle ich mir eine coole Wohnung vor. Versteht ihr? Aber ich sehe nicht das Ganze, sondern ich sehe nur, und das ist, wenn ich dann das in dem Wort lese, dann tut mir jemand so klein bisschen das Fenster auf und ich weiß, das ist eine coole Wohnung. Aber ich war noch nie drin. Ich wüsste jetzt auch gar nicht. Also das ist neben Münster. Genau. Aber ich erzähle euch nicht, sonst steht alle nachher, startet hoch und die Leute fragen, was macht ihr hier? Genau. Denn ihr seid zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, okay, ist ganz logisch. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Warten in Geduld? Beamt euch mal zurück. 7 Jahre. Du hast dir zu Weihnachten gewünscht, die Märklin-Eisenbahn. Das Zimmer ist aber verschlossen. Es ist nur das Schlüsselloch da. Und du musst noch warten, bis ihr den Braten abends verspeist habt. So lange musst du noch warten. Habt ihr's? Die Sehnsucht, das einfach mal in die Hand nehmen zu dürfen. Das ist Hoffnung. Okay, jetzt lasst mich das mal versuchen zu fassen. Und zwar, die Geschichte beginnt, oder sie beginnt nicht, aber dann möchte ich anfangen zu erzählen. 2 Jahre Gefängnis in Caesarea. Paulus war einfach in Jerusalem, hatte dort gepredigt, man hat ihn ins Gefängnis gesteckt, es wurde zu gefährlich, man hat ihn nach Caesarea verfrachtet. Da hat er 3-mal konnte den Obere, also dem Felix und dem Herodes Agrippa, den Rede und Antwort stehen. Und ganz am Schluss sagt er, ihr könnt mich gar nicht zum Tod verurteilen, ich bin nämlich römischer Bürger. Und Gott hat ihm im Traum gesagt, und du wirst vor dem Kaiser in Rom stehen. Und als Herodes Agrippa dann das hört, sagt er, wir können gar nichts tun, er hat recht, wenn er römischer Bürger ist, muss er tatsächlich, können wir gar nichts mehr tun, sondern er muss nach Rom und muss dort vor den Kaiser gestellt werden. Und er ist weiterhin Gefangener. Ein römischer General Julius nimmt ihn mit noch ein paar Soldaten, die irgendwo herkommen aus dem großen römischen Reich. Jetzt hast du deinen Gefangenen bei dir. Du guckst auf den runter, der muss spuren, der muss irgendwo. Paulus hatte das Glück. Der General, der war ihm wohlgesonnen, er konnte dort sein, und wenn er die Geschichte liest dort, merkt er immer, da erzählt der Lukas immer wir, also er war selber dabei als Augenzeuge. Der die Apostelgeschichte geschrieben hat, er war selber dabei und reist mit hoch über Antiochia nach Myra und dann wird es schon Herbst. Und dann wolle sie sich schnell auf den Weg machen, um noch einen guten Hafen zu finden, wo man überwintern kann. Weil im Winter wäre niemand mehr damals mit dem Schiff gefahren. Das war viel zu teuer, weil da viel zu viele Schiffe verloren gegangen wären, also viel zu gefährlich. Und sie fahren von Myra los, hoffen, nach Knidos hochzukommen, aber der Wind treibt sie runter und sie schaffen es gerade noch hier an Salome vorbei, werde hier untergetrieben im Schutz von Kreta und komme in einem Hafen an, der hieß Guthafen übersetzt. Sie kommen dort an, ich vermute mal, der Ort in dem Hafen war ungefähr wie Welsheim. Nichts los. Die haben gesagt, hier halten wir es keine 3 Monate aus, unmöglich. Und dann geht Paulus zu ihnen hin und sagt, Leute, lasst uns hierbleiben. Wenn wir weiterfahren, das geht nicht gut. Und der Hauptmann, der hört den Paulus. Und dann geht er zu dem Captain von dem Schiff und fragt, was machen wir? Und der Captain wollte nicht hierbleiben. Vielleicht kennt ihr das manchmal. Manchmal bist du irgendwo und sagst, nix wie weg hier. Das halten wir nicht länger aus wie die ganz normale Zeit. Und dann sagen die Schiffsleute, das kriegen wir hin. Wir wollen hier an den Ort Phönix, der Südseite von Kreta, dort können wir gut überwintern. Die 3 Monate kriegen wir dort mit Wonne und Lust rum. Das klappt richtig gut. Und sie steigen tatsächlich wieder das Schiff ein und das Schiff fährt los und der Wind bläst sie nicht dorthin, wo sie hin wollte, sondern bläst sie eigentlich raus. Wenn ich jetzt sage, das offene Meer, kann man heute gar nicht mehr verstehen mit den technischen Mitteln. Aber damals waren wir wirklich vom Wind abhängig. Und zwar, wenn der Wind stärker wurde, ist man immer die Küste entlang gefahren. Wehe, wir kamen ins offene Meer. Und plötzlich haben sie gemerkt, es geht nicht gut. Und der Himmel verdunkelt sich, nachts keine Sterne mehr. So steht es in der Bibel drin. Und tags keine Sonne. Nur strömender Regen, starker Wind und der Wind so stark, dass das Schiff durch die Welle so gepeinigt wird, dass es droht auseinanderzubrechen. Und dann hole sie, was man dann in der Situation macht, man holt große Seile unter aus dem Schiffsboot raus und ich kann mir gar nicht richtig vorstellen, wie man das gemacht hat, und spannt die Seile um den Schiffsrum außenrum, damit das Schiff nicht auseinanderbricht durch die Welle. Ihr könnt euch vorstellen, wie denen der Kittel gebrannt hat. Man muss sich vorstellen, wer taucht unten durch, nimmt den Seil unten durch, zieht es auf der anderen Seite, wer traut sich da überhaupt ins Wasser von den Seeleuten? Und als der Sturm schlimmer wird und sie im Ende gar nicht mehr wissen, also ohne Sterne, das heißt ohne GPS, ohne das Godly Positioning System, also die wissen gar nicht mehr, wo sie sind. Sie sind irgendwo im Mittelmeer unterwegs, der Wind bläst sie und sie haben nur eine große Angst, in die große Syrte zu kommen und dort tatsächlich im Meer zu verenden. Sie merken, der Wasserstand im Boot, der steigt täglich. Und dann beginnen sie den Weizen, den sie gerade hatte. Und zwar, das sollte wahrscheinlich nach Rom, also aus der Kornkammer Roms, war ja auf deiner Seite Karthago, wahrscheinlich hier aus Alexandria. Sie fangen an, den Weizen ins Meer zu schippen, dass das Schiff leichter wird. Und als der Weizen weg war und der Wasserstand noch weiter steigt, dann gehen sie alle Werkzeuge, alles, was irgendwo Gewicht hat, alles, was man zum Schifffahren nicht unbedingt braucht, und werfen das auch noch ins Meer. Und spüren täglich, wie der Wasserstand steigt. Okay? Habt ihr's? Wie groß ist ihr Lebensraum? So groß wie das Boot. Wenn ihr Lebensraum untergeht, dann sind sie alle weg. Und irgendwann kommen sie dort an, das ist tatsächlich eine total hoffnungslose Situation ist. Und von hier getrieben zu werden, die waren Tage unterwegs, wussten nicht wo, wussten nicht, was mit ihnen am Ende passiert. Und dann kommen wir in unsere Situation, wo Paulus dann das erklärt. Aber viele Tage weder Sonne noch Sterne schienen und ein gewaltiges Ungewitter uns beängstete, war all unsere Hoffnung auf Rettung dahin. Also man kann nur runtergucken auf sie und muss sagen, ihr seid wirklich arm dran, ich möchte mit euch nicht tauschen. Dann lieber irgendwo im Islam leben wie auf eurem Schiff. Und wenn Seemänner, also Leute, die jeden Tag mit dem Ding unterwegs sind, wenn sie sagen, wir haben keine Hoffnung mehr, dann hat man an der Stelle wirklich guten Grund zu sagen, das dürfte das Ende der Geschichte sein, da ist jemand am Ende mit seinem Latein. Und als man lange nichts gegessen hatte, jetzt kommt was Wunderschönes, trat Paulus mitten unter sie und sprach, liebe Männer, man hätte auf mich hören sollen, nicht von Kreta aufbrechen, dann wäre uns Leid und Schaden erspart geblieben. Man könnte jetzt in unserer Worte sagen, wer nicht hören will, hätte man sich sparen können, oder? Es ist tatsächlich so. Manches Mal hat man gehört, bevor man reinrennt. Manches Mal hat man auch geahnt, bevor man reingerannt ist. Manches Mal hat man bewusst gesagt, das Risiko des Lebens gehen wir einfach ein. Paulus sagt, ja, also jetzt ihn zu hören, wird mir auch schwerfallen. Ich habe das doch gleich gesagt. Oder? Und das dann hören tut natürlich weh. Das klingt so rechthaberisch. Aber natürlich am Ende, es war nur wahr. Doch nun ermahne ich euch. Also, ich rat's euch. Nee, ich rat's euch nicht. Ich möchte euch wirklich fest an der Hand nehmen und möchte euch eine ganz wichtige Botschaft sagen. Seid unverzagt, denn keiner euch wird umkommen, nur das Schiff. Jetzt fragt der Kapitän den Paulus, wie? Soll das funktionieren? Der Paulus gibt keine Antwort, er sagt nur, keiner von euch wird umkommen. Natürlich, mancher, für manchen ungehorsam, ein Preis kostet es oft. Aber das einzig Wichtige, das wirklich Wichtige, euer Leben ist sicher. Ich sage das euch. Und das ist ja das Schöne, da macht ein Wort, was? Hoffnung. Okay? Plötzlich entdeckt jemand wieder, oh ja, wir haben einen Morgen, wir können sagen, es gibt einen Morgen, wir haben noch einen Schritt vor uns, wir haben einen Grund, uns auf was zu freuen. Und in so einer Situation wird nur das Versprechen, mein Leben wird verschont, das wird was, wo man ein Fest drum feiern könnte. Wenn einem das gedroht wird, genommen zu werden und plötzlich sagt jemand, man hat den Eindruck, das hat Hand und Fuß, das wäre ein Augenblick für ein riese Fest. Denn diese Nacht trat der Engel des Herrn, dem ich gehöre und dem ich diene. Also der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Ganz einfach. Da zeigt Gott mal wieder, dass es ihm tatsächlich nicht egal ist, wie es in dem Schiff zugeht. Dass ihm tatsächlich die Hoffnungslosigkeit in dem Schiff nicht egal ist. Sondern, dass er sich wieder einmischt. Dass er wieder nicht stört in dem Augenblick. Sondern, dass er bereit ist, dort seine kräftige Hand zu zeigen und sage, ich bin da, ich habe euch nicht vergessen, ich kenne euch alle. Es wird kein Leben von hier verloren gehen. Jeder wird überleben. Er sagt, ich kenne euer aller Name. Und ihr seid mir alle unheimlich wichtig. Ich bin mir nicht sicher, was die Soldaten, ist ja im Römischen Reich immer so, man hat immer Soldaten vom einen Ende des Reiches genommen und Harvard hat sie am anderen Ende des Reiches dienen gelassen. Wenn jetzt ein Engländer dabei war, Brexit wusste er noch nicht, aber was konnte er mit so einem Gott anfangen? Oder wenn Spanier oder jemand vom heutigen Marokko, also damals Karthago kam. Aber da kam jemand mit so einem Funke Hoffnung. Und man hatte einfach nicht mehr. Daran hat man sich in dem Augenblick festgehalten. Und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Achtung, Hoffnung. Hoffnung heißt immer, zeitlich, ich sehe es noch nicht, aber es geht um was Konkretes. Wir haben was im Auge, da ist was hinter der Mauer. der Zeit, da steckt was, da wartet was an der Stelle auf mich. Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir fahren. Darum, liebe Männer, seid unverzagt, das coole Wort, denn ich glaube Gott. Okay? Lass mich in andere Worte fassen. Denn ich vertraue, dass das Wort, das ich gehört habe, dass es wahr ist. Das hat mir, wenn Gott spricht, dann gibt er mir eine berechtigte Hoffnung. Da kommt nicht der, der keine Ahnung hat und keine Macht hat und streicht mir über den Kopf und sagt, alles wird gut, sondern da kommt der, der kann, der Himmel und Erde geschaffen hat, der auch die Wellen kennt, sagt er zu mir, ich hab für dich am Morgen. Wir werden auf einer Insel auflaufen. Also es gibt einen Ort und den habe ich vorbereitet, da werdet ihr sicher sein. Okay, nochmal, warte mal, halt, habe ich denn jetzt da? Nee. Ich gebe euch kurz nochmal den Vers. Entschuldigung. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Vor uns haben wir noch was uns den Blick verwehrt. Im Herzen haben wir nur oder immerhin die Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, das man sieht? Also ist gar nicht so sonderbar, wenn wir es nicht wirklich konkret sehen können. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Jetzt machen wir nochmal den Schritt weiter. Und zwar, jetzt möchte ich mal was, habt ihr schon mal den Begriff Allegorie gehört? Deutsch, irgendwo Allegorie? Also, okay, ich habe es auch erst in der theologischen Ausbildung kennengelernt, vorher nicht. Ich war nicht im Gymnasium. Aber es ist nicht so schlimm. Allegorie, dann nimmt jemand eine Geschichte, und wenn er den Hebräerbrief lest, wird euch das oft begegnen, und gibt dem eine Bedeutung, das zwar konkret nichts mit der Geschichte zu tun hat, wo aber plötzlich die Geschichte eine geistliche Aussage bekommt. Eine Allegorie. Und das möchte ich jetzt mal ganz kurz probieren, meine Reise. Es gibt so viele Situationen, wo ich dann manches Mal denke, jetzt gibt's keine Zukunft mehr. Das war's Ende der Geschichte. Da möchte jemand mit dem Schluss machen, mit dem, was ihm anvertraut wurde. Das heißt, seine Ehe, seine Freundschaft, sei es sein Job, sei es die Suppe, die er sich eingebrockt hat, und er sagt, ich schmeiß jetzt einfach hin. Ich weiß nicht, wie es funktionieren soll. Ich habe wirklich, da kann dir nicht mal, so entsteht der Eindruck, da kann dir nicht mal Gott helfen. Er weiß im Ende nimmer aus noch ein. Also es geht, hier stehe ich und die Hoffnung, Ledergasse in Backnang, kennt ihr die Ledergasse? Dort am Bach, okay, wenn es Überschwemmung gab, sind die Leute die Fälle davon geschwommen, die sie da draußen am Bach hängen hatten. Dem schwimmen gerade alle Fälle davon, der weiß nimmer weiter. Da ist alles Geld weg, alles, was ihm Mut gemacht hat, ist tatsächlich weg. Manches Mal, und ich habe den Eindruck, dass es manches Mal auch ein Stück Barmherzigkeit ist, wenn Gott uns dort in der Kälte stehen lässt, dass wir wieder merken, wo wir wären ohne ihn. Dass jemand tatsächlich merkt, ohne ihn wird es ziemlich, ziemlich schwierig. Und manche man hätte auf mich hören sollen. Manche sagen tatsächlich, in der Kinderstunde damals habe ich was anderes gelernt. Aber irgendwann war es einfach rum. Ich wollte nimmer in Gemeinde. Ich hatte so satt. Das Geschwätz dort, die lange Predigt, und wo das einzig Schöne in der Predigt war, das Amen, wenn sie endlich rum war. War so ätzend langweilig. Und so, manchmal ist ja Predigt auch so, man sagt im Englisch, so predictable, so, da weiß ich genau, was jetzt als nächstes kommt. so oberlangweilig. Ich hatte das so satt. Und eigentlich wusste ich's. Mich beschäftigt Klaus-Dieter Mauer, ein Evangelist, der sagte vor kurzem, wenn heute Männer zum Glauben kommen, sind es ganz viele Männer, die haben ein Stück Jungscha-Geschichte hinter sich. Versteht ihr? Die gingen durch eine Kinder- oder durch Jugendarbeit. Oder kommen aus einem frommen Elternhaus und haben das Ganze hinter sich gelassen und haben irgendwann gemerkt, das kam dann wieder hoch und sie haben irgendwann gemerkt, da ist was dran. Ich wusste's, aber es war nicht mehr da. Ich wusste's, aber es war so unwichtig, so weit hinten, dass es gar nichts mehr mit mir zu tun gehabt hat. Manche müssen dann das ein Stück weit in ihrem Leben erleben, nämlich, dass Gott ihnen was nimmt, damit er ihnen was Größeres geben kann. Doch nun mahne ich euch, seid unverzagt, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Also nochmal, ihr werdet den Preis bezahlen, sicher Ungehorsam kostet immer was. Davonlauf ist nicht nur mühsam, sondern auch manchmal leer und nimmt mir nicht nur die Hoffnung, sondern nimmt mir auch ein gutes Fundament, auf dem ich doch gern stehe. Aber dann kommt jemand und sagt, sei unverzagt. Werd einfach mutig. Lass die Frustration hinter dir, weil ich habe eine Botschaft von dem, der Himmel und Erde geschaffen hat, tatsächlich. Ich habe eine Botschaft für dich, und zwar, erkenne dich, erkenne deinen Namen, erkenne deine Geschichte, er weiß den Ort, wo du gerade bist. Er weiß, dass das Wasser bis zum Hals steht. Er weiß, dass du nass bis auf die Haut bist. Er weiß, dass es dir kalt ist. Und er weiß auch, dass du nicht immer mehr davonlaufen kannst. Und er weiß es nicht nur, sondern er ermüht sich um dich. Es ist der Vater, der dort vor dem Haus steht und jeden Tag wartet, bis du vielleicht wieder den Weg zurückfindest. Und dann kommt das große Wort. Übrigens, fürchte dich nicht, ist das Verb, also das Tunwort in der Bibel, das am häufigsten überhaupt, der häufigste Imperativ, die häufigste Befehlsform in der Bibel, fürchte dich nicht. Es ist kurios, scheinbar scheint Furcht so was ganz Menschliches zu sein. So menschlich, dass man es so oft sagen muss. Es wäre genauso, wie wenn du, jetzt nicht du Erwachsener, ich bin heute gern allein im Wald, als Kind allein in den Wald gehe, das war Strafe. Wäre jemand mit mir gegangen, dann wäre es spannend, was man da alles tun kann. Aber alleine, da ist die ganze Attraktivität weg und die Angst, die nimmt, wo waren wir jetzt? Entschuldigung. Die Angst, die macht mir alles kaputt. Fürchte dich nicht, ich habe nämlich eine Zukunft für dich. Ich möchte mit dir was anfangen. Versteht ihr? Da kommt Gott einher und sagt, hey, ich brauche dich morgen. Da ist was, für das sollst du da sein. Du bist nicht irgendwo übrig geblieben. Manchmal kommt man sich doch ein bisschen übrig vor, oder? Da sagt Gott, ich habe für dich was, ich habe mit dir was vor und ich brauche dich. Du wirst nicht nur Nehmender sein, du wirst nicht nur bei mir Essender sein, sondern du wirst am Ende auch Austeilender sein. Ich will dich in dem großen Projekt Leib Christi hier in der Welt, ich will mit dir, mit deinen Händen, mit deinem Mund, mit deinen Gedanken, mit deiner Zeit, mit dem, was dich freut, mit dem, was dir Spaß macht, ich möchte mit dem was anfangen. Das ist mir wichtig, das brauche ich hier in der Welt. Darum, liebe Brüder, seid unverzagt, denn ich glaube Gott. Und ich vertraue darauf, dass Gott es wirklich tut. Und in allem, was wir dann hier zu tun kriegen, stehen wir hier und haben die Hoffnung, nicht nur, dass der Herr morgen mit mir umgeht und dass der Herr mich morgen braucht, dass Menschen mich morgen brauchen, dass ich irgendwo integres, Teil in dem große, ineinandergreifende Getriebe bin, was man Gemeinde nennt. Nicht ein Getriebe, das zermalmt, sondern ein Malm, sondern ein Getriebe, das funktioniert, wo sich was bewegt, wo was vorwärts geht. Da vertraue ich drauf, dass ich dort was Wichtiges bin. Wir werden nicht nur auf einer Insel auflaufen, sondern wir werden am Ende vor ihm stehen und sagen dürfen, und das weiß ich, das wird so sein. Am Ende werde ich ihm sagen, war cool, wie du es gemacht hast. Vielleicht heute Nacht, vielleicht auch erst in 30 Jahren, ich weiß es nicht. Aber die Hoffnung habe ich. Ich werde vor ihm stehen, werde mit ihm drüber reden, was hier war. Werde mich vielleicht manches Mal schämen und werde mich auch in viele Dinge freuen über das, was er gemacht hat. Und jetzt mal, noch mal ganz kurz den Vers, denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, das man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Okay? Wollt ihr wissen, wie die Geschichte weiterging? Verrate ich euch nicht, müsst ihr selber nachlesen. Also die Hoffnung besteht Apostelgeschichte 27. Heute Abend, es lohnt sich, ist wirklich spannend. Also ich finde es cool, die Geschichte. So eine richtige, nicht eine Abenteuergeschichte. Wenn, außer es wäre ein Abenteuer, wenn man die Hand Gottes hier in der Welt sehen würde, dann wäre es wirklich eine Abenteuergeschichte, aber eine wahre. Der Herr segne euch. Amen.